Also ich sag immer, die Essstörung war eine Zeit lang meine beste Freundin. Wir sind so Hand in Hand gegangen.
The struggle is real. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm. Herzlich willkommen zur ersten Folge Seelenstruggle. Mann, ich bin froh, dass es losgeht. Ich bin Kai Klüting, ich bin eigentlich Radiomoderator und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch schon, ja, was mache ich dann hier? So habe ich auch geguckt, als mich die LWL-Uniklinik hier in Hamm angefragt hat, ob ich diesen Podcast mitmachen will, mitmoderieren will. Wir wollen ja eigentlich über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sprechen, mit Kindern und Jugendlichen. Und das war eigentlich mein Ausschlagpunkt, wo ich gesagt habe, verdammt, da muss ich mitmachen. Das gibt's so nicht, habe ich noch nie gehört und hat mich sofort interessiert. Jetzt bin ich aber auch nicht alleine hier, zum Glück nicht. Ich habe Laura Derks bei mir. Du bist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin hier in der Uniklinik in Hamm. Und du hast auch keine Sekunde gezögert, ne, bei dem Podcast mitzumachen.
Ja, genau. Ich habe auch gar nicht gezögert, bei dem Projekt mitzumachen. Ich finde das spannend und ein ganz tolles Projekt. Und es ist mir einfach wichtig, weil ich in meiner Arbeit so viele Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen kennenlerne und immer wieder merke, dass es eben doch Hürden gibt, in die Psychotherapie zu kommen. Und ich es ganz wichtig finde, dass mehr Kinder und Jugendliche von psychischen Erkrankungen erfahren, vor allen Dingen von Betroffenen erfahren, um vielleicht so eigene Ängste abzubauen und eher in Behandlung zu gehen oder auch vielleicht mehr Ideen zu haben, wie sie denn Kindern und Jugendlichen in ihrem Umfeld helfen können.
Das ist ja genau unser Thema eigentlich heute. The struggle is real. Wirklich, ich glaube, alle kennen das, dass gerade eine psychische Erkrankung und Therapie wie so ein Stempel ist. Also man hat einen an der Klatsche, man kommt irgendwie nicht klar oder das ist auch häufig ein Zeichen von Schwäche. Und das ist es eben gar nicht. Und ich glaube, das können wir ganz gut in dem Podcast zeigen. Du kennst es von deiner Arbeit und wir machen das ja auch nicht, indem wir hier schnacken, sondern wir haben ja auch Gäste.
Genau, wir haben heute zwei ganz spannende Gäste, die aus ihrem Leben erzählen und ich finde da auch den Punkt total wichtig, bei dem Motto, das wir für die heutige Folge haben, The Struggle is Real, nochmal genau auch hinzugucken, weil sich dahinter ja auch verbirgt, dass Probleme und Krisen normal sind und alle die kennen, alle Menschen, alle Kinder und Jugendlichen und es ja auch manchmal gar nicht so einfach ist, diesen Punkt zu finden, an dem man sich Hilfe sucht oder auch herauszufinden, wann habe ich eigentlich ein Problem und was ist noch normal.
Ja, und davon sollen uns ja unsere Gäste erzählen. Wir haben heute zwei da. Nicht wundern, wir haben in Absprache mit den beiden die Namen verändert. Wir sprechen heute mit Alia und Sam. Alia ist aktuell in Therapie, hier noch in der Klinik. Sam war es. Beide war es irgendwie total wichtig, dabei zu sein und irgendwie von den Erfahrungen zu erzählen. Und in den Gesprächen selbst werdet ihr wahrscheinlich mehr auch mich hören als Laura. Laura ist aber du bist die ganze Zeit dabei. Du passt schön auf mich auf.
Ja, genau. Ich passe gut auf dich auf.
Sehr, sehr gut. Hey, dann lass uns mal starten mit Alia. Die ist auf jeden Fall auch schon da und ich bin ganz gespannt, was sie uns so zu erzählen hat. Alia, du bist wie alt und wie lange schon in der Klinik?
Also ich bin 19 Jahre alt und ich bin jetzt seit April 2021 in Therapie.
Das heißt, du warst echt noch jung, irgendwie, als du damit angefangen hast. Du warst ja noch ein Kind vom Alter her. Also das klingt immer so beleidigend, ne, wenn ich sage, du warst noch voll das Kind. Aber das meine ich im Sinne von, also du warst noch einfach noch minderjährig. Ich finde das einen krassen Schritt. Wie ist überhaupt dazu gekommen? Ging es dir so schlecht? Also war das deine Überlegung, hier hinzukommen?
Also bei mir war das so, dass ich eine Essstörung hatte, die sich so einfach schleichend entwickelt hat. Und irgendwann kam es halt auch zu der Situation, dass ich mal ins Krankenhaus musste, weil es mir nicht mehr so gut ging. Das kam mehrmals vor. Also ich war öfter im Krankenhaus. Nachdem halt alle Tests gemacht wurden und irgendwie keine Ursache gefunden wurde, wurde mir irgendwann gesagt, ja komm, sprech mal mit unserer Therapeutin, Stationstherapeutin. Du hast ja auch extrem viel abgenommen und so. Ja, dann kam es zu so einem Gespräch mit ihr. Ich habe mit ihr über meine Gefühle geredet und dann hat sie mir so einen Flyer in die Hand gedrückt und meinte, hier LWL, da musst du hin.
Krass. Wie war das, als der Arzt zu dir gesagt hat, ey, vielleicht sprichst du mal mit unserer Therapeutin? War das für dich schon real? Also hast du dir vorher schon vorgestellt, ja, vielleicht ist es gar kein gesundheitliches Problem an sich, sondern vielleicht, also gesundheitlich im Sinne von, vielleicht ist mit meinem Magen alles okay, aber vielleicht habe ich auch einfach psychisch ein Problem, was ich gerade nicht einordnen kann. Oder hatte ich das echt überrumpelt, dass er gesagt hat, ja, vielleicht sprichst du mal mit der Therapeutin?
Also ich wusste das schon, dass ich eine Essstörung habe. Ich habe vorher schon gegoogelt und ich war mir zu 100% sicher, dass das zutrifft. Aber ich habe das den Ärzten nie gesagt, weil ich Angst davor hatte, dass ich irgendwann zu einem Therapeuten geschickt werde. Und das war dann so, der Stationsarzt hat mir dann nachmittags gesagt, ja, morgen früh sprichst du mal mit unserer Therapeutin. Und ich konnte in der Nacht auch gar nicht mehr schlafen.
Wovor hattest du Angst? Also was hat dir am meisten Angst gemacht dabei?
Das war zum einen der Scham von der Erkrankung, weil man schämt sich ja dafür. Man hat sich ja selbst etwas aufgebaut, das man abgenommen hat. Und die Leute sprechen ja, boah, krass, die hat abgenommen, voll heftig. Und das war für mich ein Gefühl von Schwäche, wenn die Leute wissen, dass es die Essstörung war. Ah. Zum anderen kam halt bei mir so der soziale Aspekt von meinen Eltern aus, weil ich nicht wollte, dass meine Eltern wissen, dass ich halt eine psychische Erkrankung habe. Plus halt generell die Angst vor Therapie und alles, was so kommt. Vor allem, wenn man dann so eine LWL-Klinikbroschüre in die Hand bekommt. Und da steht Psychiatrie drauf. Mhm. So, dann kriegt man erstmal Angst. Dann war so die zweite Angst bei mir, als ich die Broschüre bekomme. Scheiße, muss ich jetzt in die Psychiatrie und dort bleiben.
Ja. Man denkt ja auch sofort irgendwie an irgendwie fensterlose Zimmer und Zwangsjacke. Man hat ja sofort irgendwie die krassesten Assoziationen, kann ich mir mega vorstellen. Und du hast es alleine gemacht?
Ich war damals noch minderjährig. Die Stationstherapeutin hat mich halt an die Klinik weitergeleitet und beim ersten Termin musste meine Mutter mit mir mitkommen. Und dann hatte ich so ein Erstgespräch und für mich war das immer noch so, ja, ich war schon bei so vielen Ärzten. Das wird jetzt auch so ein Ding sein, wo ich jetzt einmal reingehe. Ich rede kurz über meine Gefühle und dann lässt sie mich auch alleine mit meinem Problem. Sie wird mich nicht weiter unterstützen, habe ich mir gedacht. Und trotzdem hatte ich halt immer noch diese Angst, scheiße, was ist, wenn ich in die Psychiatrie muss und da bleiben muss? Was, wenn die mich jetzt direkt mitnimmt oder so?
Hast du dir das fast gewünscht, dass das so läuft wie bisher immer bei den Ärzten, dass sie es untersuchen und dich wieder nach Hause lassen?
Ich wollte in eine Therapie, also ich habe immer weiter gegoogelt und ich wollte therapiert werden, aber ich wollte nicht in einer Psychiatrie therapiert werden.
Ja. War das für dich eine positive Sache, dass der Arzt sich sozusagen auch jetzt mal in die Richtung gelenkt hat, weil du es ja eigentlich schon wolltest?
Ja, eigentlich schon. Sonst hätte ich ja die Therapeutin auch anlügen können. Also ich habe ihr ja die Wahrheit erzählt.
Also im Nachhinein betrachtet, hättest du dir gewünscht, dass das vielleicht schon, dass Leute früher darauf kommen oder die früher auf dich zugehen? Wie war so da die Herangehensweise an dich, so als du warst 16, 17?
Genau, also das war zu der Zeit halt relativ schwer. Das war halt Corona-Hochpunkt.
Oh, krass, habe ich schon voll vergessen.
Ja, genau, so wir waren halt die ganze Zeit im Lockdown. Ich habe auch beim ersten Lockdown erst angefangen, so Sport zu machen. Einfach aus Langeweile. Man hatte ja viel zu viel Freizeit irgendwie. Die psychische Erkrankung gibt dir ja, obwohl das total paradox klingt, einfach Stabilität. So.
Okay, das
ich habe das
erklären.
Gefühl von Kontrolle, wenn ich kontrollieren kann, was ich esse. Ah. Und das verstärkt sich natürlich, wenn ich nicht mehr um 8 Uhr aufstehe und zur Schule gehe, nicht mehr um 13 Uhr Mittag esse, nicht mehr das mache, was ich vorher gemacht habe. Dann fehlt dir ja komplett die Stabilität und die Struktur, die du bisher in deinem Leben hattest. Und dann, also ich sag immer, die Essstörung war eine Zeit lang meine beste Freundin. Wir sind so Hand in Hand gegangen.
Krasses Bild. Also wirklich, weil das natürlich für jeden, den das jetzt nicht betrifft, also wirklich das mal veranschaulicht. Ich muss das erstmal verarbeiten, dieses, also Wahnsinnsbild irgendwie. Weil du sagst, ja, einerseits habe ich gemerkt, mir geht's nicht gut und mir tut das nicht gut. Dann hat man so eine ungefähre Vorstellung, wie schwer es ist, sich von seiner besten Freundin zu lösen.
Und ich kannte auch die ganzen Stellen nicht, die mir irgendwie helfen können. Mhm. Zum Beispiel von KVWL habe ich vorher nie was gehört.
Ich auch nicht. Also falls es dir gerade hilft, das sind auch Dinge, die für mich neu sind. Jetzt diese ganze Lockdown-Situation, das ist ja schon so ein fettes Ding, dass das irgendwie auch dazu beigetragen hat, dass vielleicht das nicht so schnell reagiert wurde oder dass, weil du eben so isoliert warst, weil man eben nicht so viel, man ist nicht so viel rausgegangen, man konnte sich nicht so viel treffen. Schule ist natürlich auch ein krasses Thema, weil man eben nicht so häufig da ist und sich so häufig sieht.
Also Corona hat natürlich dazu beigetragen, aber ich würde sagen, das kommt, also man wird ja nicht in einem Tag psychisch krank oder in einer Woche und das sind halt viele Dinge, die sich vorher aufgestaut haben in einem über viele Jahre hinweg. Also du wirst ja nicht von heute auf morgen krank. Mhm. Man hätte es auch früher merken können, Ich würde schon fast sagen, schon in der Grundschule, im Grundschulalter.
Ich versuche mal ein bisschen zu skippen, so zu dem Punkt, wo klar war, du hast den Flyer von der LWL-Klinik und das dicke Wort Psychiatrie stand da drauf. Wie ging das weiter? Musstest du dann hier einen Termin machen oder wurdest du angerufen, kamst dann das erste Mal hierhin?
Wir haben einen Brief nach Hause bekommen, so von wegen, sie haben dann und dann einen Termin bei dieser und dieser Person. Dann habe ich direkt die Therapeutin gegoogelt.
Und? War das okay? Oder?
Ich konnte es nicht abschätzen, also ob sie nett war oder nicht.
Ja, das warst
das
du.
Das war legit das Ehrlich? Erste, was ich gemacht habe.
Ja, hey, nee, herrlich. Aber das ist ja, wir alle, also ich auf jeden Fall nicht, habe keine Vorstellung, was das bedeutet, eine Therapie zu machen. Was heißt das? Wie geht man da vor? Deswegen interessiert es mich so. Dann bist du zu einem Termin gekommen?
Genau, dann bin ich hier hin zu dem Termin gekommen. Dann saß ich erst mit meiner Mutter im Raum und ich meinte, ich würde gerne alleine sprechen mit der Therapeutin. Und dann so am Ende meinte sie, ja, ich würde dich nächste Woche gerne nochmal sehen. Ich war so, hä, was? Sie interessiert sich für mich?
Okay.
So, nochmal? Hä? Ich dachte, das ist jetzt so ein Termin und dann ist das vorbei.
Ja, also ihr hattet sozusagen dann auch ein Erstgespräch, wo man sich durch im Prinzip auch irgendwie kennengelernt. Und das hatte ich, also positiv, also das fandst du positiv, dass sozusagen das Interesse dabei war, weil bisher die Ärzte immer gesagt haben, ja okay, wir finden nichts, suchen weiter, beobachten wir.
Genau, also sie wollte mich auch nicht direkt hier stationär aufnehmen, ne?
Ein
sie meinte Glück. So, ja, komm nächste Woche nochmal, ambulant. Ich war so, hä? Okay. Dann meinte ich so, muss meine Mutter mitkommen? Und sie meinte nein, dann war ich so, ja okay.
Du erzählst das so routiniert und so offen und so, also man erlebt das ja richtig mit und du warst einfach 16, 17 an dem Punkt. Wusstest aber ganz genau, ey, hier bekomme ich gerade Hilfe. Hättest du dir das irgendwie anders gewünscht oder warum hast du dich direkt, warum, was hat das so ausgelöst, dass das so dir so direkt so ein Safe Space gegeben hat?
Das Erste, was mir so Vertrauen gegeben hat, war, dass wir alleine sprechen konnten, obwohl meine Mutter mit dabei war. Das Zweite war, dass die Therapeutin meiner Mutter nichts von unserem Gespräch erzählt hat, also nichts von den Inhalten. Die zwei Punkte haben mich dazu verleitet, ihr einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und zu sagen, okay, ich versuche das mal weiter.
Wie war das so für dich, so im normalen Leben, im normalen Umfeld? Hast du Leuten davon erzählt? War das vor deinen Freunden, Freundinnen oder so, war das ein Thema?
Ich wurde schon angesprochen, aber ich habe das immer so wie nennt man das?
Also abgebügelt. So, du hast,
abgebügelt, ja, okay. Genau.
Aber vor der Therapie? Oder?
Genau, okay. Auch während der Therapie, in der Anfangszeit. Ich dachte so, oh nein, jetzt gehöre ich zu den Leuten, die jetzt eine Therapie machen. Das sind doch die so schwachen Leute, die zur Therapie gehen und das darf keiner wissen, weil das ist etwas, worüber man sich schämen muss. Ja, das waren so die Gedankengänge.
Und hat sich das bewahrheitet für dich?
Also das fällt mir absolut nicht schwer, darüber zu reden. Also wenn ich weiß, dass eine Person offen ist für solche Themen, dann erzähle ich das schon. Aber zum Beispiel, wenn ich so die Tanten oder so im Dorf sehe, man kann denen ab 55 irgendwie nicht mehr erklären, was eine Therapie und was eine psychische Erkrankung ist, weil die sich mit ihrem Weltbild schon so festgesetzt haben. Also denen kann man das auch nicht mehr rausreden. Und da ist das sinnlos, jetzt random so zu erzählen, ey, ich mache eine Therapie.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich habe das Gefühl genauso, dass es so ein bisschen es gibt diese komischen Sätze, ja komm, das ist eine Phase und wir hatten das früher auch, wir hatten aber nie Zeit für, wir sind einfach selbst durchmarschiert. Also immer diese Pseudostärke, die das ja natürlich nicht besser macht, aber ist dir das so entgegengekommen oder?
Ja, auch. Mhm. Oder so, ach, ihr habt ja gar keine Probleme, ja. In eurem Alter hatte ich schon 3 Kinder oder so.
Ja, ich kann das, also das sind ja genau die Sätze, also jetzt lachen wir irgendwie, was ich irgendwie auch total befreiend finde, weil die natürlich total absurd sind, die Sätze, aber ich glaube jeder und jede von uns kennt, also hat so einen Satz schon mal irgendwo aufgeschnappt oder gehört oder weiß, dass Leute so darüber denken. Gibt es Dinge, wo du sagst, da ist eine gute Entwicklung bei uns so in der Gesellschaft, also es funktioniert besser, also es wird mehr darüber gesprochen, hast du das Gefühl, dass sich innerhalb der letzten 2,5 Jahre alleine oder in deinem Umfeld so die Auffassung davon so ein bisschen geändert hat?
Ja, eigentlich schon. Also ich merke das. Vor allem die Funkkanäle, die berichten ja immer mehr über psychische Erkrankungen und über Essstörungen und vor allem jetzt, dass Corona auf jeden Fall die Probleme verstärkt hat.
Gibt es was du Leuten raten würdest, die vielleicht in deiner Situation stecken?
Also es gibt auf jeden Fall Hilfeangebote, die man annehmen kann. Und wenn man, wie in meinem Fall jetzt, Angst vor den Eltern hat, es gibt auch Möglichkeiten, Dinge alleine zu machen. Ich glaube, für ein Erstgespräch bei einem Therapeuten braucht man nicht mal die Einverständniserklärung von den Eltern. Es reicht eine Überweisung vom Arzt ab 14, glaube ich. Sonst gibt es ja immer die Schulsozialarbeiter, die können einem auch weiterhelfen. Und die können auch mal zuhören, wenn es Probleme gibt, auch wenn es total cringe ist, in den Raum von denen reinzugehen. Aber ich war auch schon beim Schulsozialarbeiter. Sonst gibt es die KVWL, meine ich. Das ist so eine Internetseite, da kann man die ganzen Therapeuten, die so in der Umgebung sind, einmal googeln. Und im Worst Case gibt es auch Psychiatrien und da kann man 24 Stunden hin. Finde ich auch voll krass. Ich wusste das vorher nicht.
Ich wusste es auch nicht. Habe ich gerade noch gefragt. Wie ist das eigentlich? Kann ich da zum Arzt gehen, meine Krankenkassekarten hinlegen oder muss ich das bezahlen? Ich wusste das alles nicht. Das wissen auch ganz viele andere nicht. Wenn ich dich so höre, ne, und wie hättest du dir das gewünscht, dass Leute früher auf dich zugehen? Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele Freunde und Angehörige ein super sensibles Thema ist und super schwer fallen würde, das anzusprechen, weil das natürlich super intim ist und nur dich betrifft.
Also ich glaube, ich hätte es selber nicht zugelassen, bevor es sich so zugespitzt hat. Weil vorher bist du halt irgendwie in deinem Leben und du lebst dein Leben. Also das ist eine schwere Frage.
Ist eine schwere Frage, ja. Also
wie soll ich das erklären?
Nee, du hast das schon ganz gut erklärt, indem du sagst, ich weiß nicht, ob ich das zulassen würde, ist ja genau das, was ich, also ich kann es mir auch vorstellen, wenn jemand auf mich zukommt und für mich ist das, jetzt um dein Bild nochmal aufzugreifen, ich habe noch meine beste Freundin und mir geht's gerade gut mit der und jemand kommt, hey, du musst dich von der lösen, dann wäre ich vielleicht auch eher angegriffen.
Ja, aber ich meine auch davor, also mir ging's ja davor auch schon schlecht, bevor ich die Essstörung hatte. Ich bin ja nicht krank geworden an dem Tag, wo ich essgestört war.
Mhm.
Aber ich glaube, ich war mir selbst nicht bewusst. Und auch so ein Ding war, bevor ich die Essstörung hatte, verdiene ich überhaupt eine Therapie zu machen? Ich bin ja nicht krank, mir geht's ja gut. Also es gibt immer Leute, die haben irgendwie einen Krieg miterlebt oder denen geht's viel, viel schlechter als ich. Und jetzt nur, weil ich ein bisschen schlecht gelaunt bin, soll ich zum Therapeuten gehen oder was? So, das waren die Gedankengänge. Auch als ich die Essstörung hatte, dachte ich mir ab und zu schon so, irgendwie geht es schon in die falsche Richtung. Aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, nee, es gibt Leute, die stehen kurz davor zu sterben, so blöd gesagt.
Mhm.
Und ich will denen die Therapieplätze nicht wegklauen. Vor allem zu der Zeit war es halt in der Presse voll präsent. Ja, Therapieplätze sind zu knapp und hast du nicht gesehen? Und dann war ich so, ja, okay, ich will den Leuten, die das wirklich brauchen, keine Plätze klauen, nur weil ich jetzt gerade eine Identitätskrise in meiner Pubertät habe.
Auch das ist ein Punkt, den man so häufig hört, würdest du dann eher sagen, ja, bevor man so denkt, lieber einmal zu viel hin oder lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig.
Ja, also alle Therapeuten müssen ja ein Erstgespräch anbieten. Die müssen wöchentlich Erstgespräche machen, auch wenn das danach dauert, bis man wirklich die Therapie startet. Und da merken die Therapeuten ja, okay, wie schlecht steht es wirklich um dich. Und wenn es halt wirklich akut ist, dann kann man dich auch sofort in der Therapie weiterleiten. Und ich finde, das ist die Aufgabe vom Fachpersonal, zu entscheiden, ob ich jetzt eine Therapie brauche oder nicht.
Um das mal so für alle abzuschließen, wenn du so ein Fazit hättest unter der ganzen Sache, so Thema Hilfe bekommen oder nicht. Es gibt, deiner Meinung nach, gibt es viele Wege? Gibt es denn auch irgendwas, was man noch besser machen könnte? Irgendwas, was dir einfällt? Oder sagst du, nee, an sich gibt es die Angebote, man muss das nur publiker machen, dass es die gibt und welche es gibt?
Ich finde, das ist eine Mischung aus beiden. Die KVWL, also seitdem ich weiß, dass es diese Webseite gibt, gucke ich immer so. Es gibt so Broschüren beim Arzt im Wartezimmer, aber welcher Mensch schaut sich die an? So.
Ja.
Das ist so
ja.
Der Klassiker einfach. Oder diese, was ist das denn? Diese 11.6, 11.7 oder so. Das hängt immer so ein riesen Plakat im Wartezimmer und keiner weiß, was es ist. Aber auch so bei den Lehrern, finde ich, die Lehrer sind ja eigentlich extra drauf gestuhlt, dass die so gucken, ob jemand mehr Hilfe braucht. Aber die Lehrer sind so überfordert, dass die eigentlich gar keine Zeit dafür haben, sich um die Schüler auch mit ihren privaten Angelegenheiten zu kümmern oder überhaupt um die Schüler zu kümmern, wenn die ein Problem haben. Ja, bei uns war dieser Vertrauenslehrerraum einfach mitten im Gang und das war richtig cringe, da reinzugehen, weil die Leute haben das ja gesehen in der Pause oder so. Und dann hat jeder direkt geredet, ach, was hast du denn für ein Problem? Mhm. Erzähl mal, warum warst du denn da? Hast du irgendwie Scheiße gebaut oder?
Ja, das hast du vor der Aufnahme so schön gesagt und du hast es zwischendurch wieder betont. Es ging darum, dass du gesagt hast, hier die LWL-Klinik ist mittlerweile für dich ein Safe Space. Das ist für dich mittlerweile ein Wohnzimmer, du fühlst dich wohl. Und gleichzeitig hast du gesagt, als du das erste Mal Psychiatrie gelesen hast, hat sich das krass eingeschüchtert. Also da ist ein mega Weg dazwischen.
Ja, ich war ja auch zwischenzeitlich stationär hier. Auch nur für ganz kurze Zeit, aber das ist eher wie so eine Jugendherberge aufgebaut, ne?
Ja, es ist.
Ich schwöre, das ist einfach eine Jugendherberge mit so einer Gemeinschaftsküche. Und dann so eine Couch mit so einem Fernseher und dann sammeln sich alle abends so und schauen irgendeinen Trash-TV-Film an.
Ich merke gerade, ich habe gar keine Vorstellung.
Ja, man sieht es ja auch in den Filmen. Ich hatte auch Angst vor den anderen Patienten, ne? Weil ich dachte, das sind so richtige Psychos, die sich dann so den ganzen Tag irgendwie den ja. Kopf gegen die Wand schlagen oder so.
Ja.
Aber war gar nicht so. Also das war wie so eine WG.
Das gehört dazu. Ja. Das muss auch sein. Ja, ich kann dir nur total danken, dass du es mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass du weiter so toll darüber sprechen kannst und hast es jetzt schon, glaube ich, ganz vielen damit geholfen. Danke dir.
Gerne.
Wow, also ich glaube, das Gespräch, das wird mir noch Tage nachhängen. Ich glaube, du guckst auch gerade so, als hättest dich, obwohl das deine tägliche Arbeit ist, auch richtig gepackt.
Ja, total. Ich fand das ganz spannend und auch faszinierend, wie Alia von ihren Problemen berichtet hat. Und das hat mich auf jeden Fall auch berührt.
Also wenn man sich überlegt, wir sprechen davon, the struggle is real. Und bei allem, was sie gerade gesagt hat, trifft das so auf den Punkt. Alleine dieses Bild, dass man das erste Mal Psychiatrie liest. Und ich kann mir nur im Entferntesten vorstellen, wie sehr ihn das auch einschüchtert, weil das klingt ja wirklich extrem und ich finde, sie hat super toll geschildert, wie sie diese Brücken dann irgendwie selbst sich bauen musste und da dann drüber spazieren musste. Du kennst das aber auch, dass viele Leute und viele Menschen und viele Jugendliche besonders ja erstmal mit Angst in die Therapie gehen und vor allen Dingen auch mit dem Gefühl, ja eigentlich gehören da andere hin und ich bin eigentlich hier falsch. Weil ich nehme vielleicht anderen auch den Platz weg. Ist das ein Punkt, den du kennst aus der Arbeit?
Also es begegnet mir ganz, ganz häufig, dass ich zum Beispiel in Erstgesprächen merke, dass Betroffene sehr, sehr spät in die Therapie kommen. Und ich denke, da wäre es super gewesen, vielleicht schon mal früher Hilfe zu suchen. Und denke da auch gerade an eine Gruppentherapie, die ich hier mal auf einer Station gemacht habe mit Jugendlichen mit einer Essstörung. Und da ging es auch so um das Thema, bin ich es wert, hier zu sein? Genau das Thema, nehme ich jemandem den Platz weg? Und dann habe ich einfach meine Umfrage gemacht und habe die Patientin gefragt, wer in der Gruppe denn das Gefühl hat, eigentlich hier nicht hinzugehören, nicht krank genug zu sein, jemand anderen den Platz wegzunehmen. Und dann haben sich einfach alle gemeldet und ich war echt geschockt. Und dann habe ich andersrum gefragt, wer denn ganz anonym, also ohne nennen zu müssen, wer bei jemand anderem das Gefühl hat, dass die Person hier nicht hingehört und eigentlich vielleicht auch gar nicht krank genug ist und die Hilfe gar nicht so verdient hat. Und dann hat sich natürlich niemand gemeldet und das ist ja auch klar. Also ich glaube, bei anderen kann man häufig gut sehen oder macht sich Sorgen und wünscht sich einfach von ganzem Herzen, dass die Person Unterstützung bekommt. Und bei sich selber ist das aber immer ganz, ganz schwer.
Ich kann das aber auch ein Stück weit nachvollziehen, weil wir reden ja dann direkt immer von einer sehr, sehr intensiven Betreuung bei Psychotherapie und dass man dann selbst sagt, ja, aber eigentlich habe ich es ja noch irgendwie im Griff und anderen geht es schlechter. Ich meine, wenn ich mit dir spreche, fällt mir das auch leichter vielleicht, sowas zuzugeben, dass es mir nicht so gut geht. Wenn dann aber so wirklich ein gestandener Professor vor mir steht, dann würde ich auch sagen, ja, der hat schon alles gesehen, da geht es vielleicht nicht und da kann ich das nicht so zugeben. Vielleicht umso besser, dass wir direkt mal mit dem ärztlichen Leiter der Klinik sprechen, mit Professor Dr. Holtmann. Und ich glaube, der kann zu der Frage auch ganz gut was sagen. Ich sitze jetzt hier mit Professor Dr. Holtmann, ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in der LWL-Uniklinik in Hamm. Und wir haben gerade, also ich muss mich immer noch von dem Gespräch gerade so ein bisschen erholen, weil es so voll war mit unfassbar vielen Eindrücken, aber eine Sache ist extrem hängen geblieben in dem Gespräch mit Alia. Das Gefühl, was glaube ich viele nachvollziehen können, bin ich wichtig und nehme ich anderen einen Therapieplatz weg,
ja,
wenn ich einfach mal hingehe, wenn es mir nicht gut geht.
Ja.
Kennen Sie den Vorwurf, wie wenn Sie das hören? Oder kennen Sie diesen Satz, den sich viele Patienten und Patientinnen vielleicht selbst machen, diesen Vorwurf?
Ja, ich kenne das und ich kann mich, glaube ich, ganz gut da reinversetzen aus vielen Gesprächen mit Jugendlichen, die sich ja erstmal noch fragen, bevor es überhaupt irgendwie eine Diagnose gibt, was ist das überhaupt, was ich habe? Also ich sage es mal platt, habe ich Pubertät oder habe ich einfach eine schlechte Phase? Also überhaupt auf die Idee zu kommen, das, was ich gerade durchmache und erleide, dass das eine seelische Erkrankung sein könnte. Und erst wenn ich ja zu der Überzeugung komme, ja, vielleicht ist das so, auch im Dialog, weiß nicht, was mit Freunden oder mit meiner Sozialarbeiterin in der Schule oder meinem Beratungslehrer oder ich weiß nicht mit wem, erst wenn ich auf die Idee komme, das könnte ja eine seelische Erkrankung sein, würde ich mir ja auch die Frage stellen, ist das denn behandlungsbedürftig? Und dann eben die Frage, bin ich denn so schwer betroffen, dass ich Hilfe brauche oder Hilfe verdient habe? Und das sind ja so zwei Seiten einer Medaille auch. Also brauche ich Hilfe, ist ja sowas, ja, also das hat was mit dem eigenen Leidensdruck zu tun. Also leide ich unter dem, fühle ich mich irgendwie eingeschränkt, kriege ich es in der Schule nicht mehr so auf die Reihe, habe ich mit meinen Freunden Stress oder mit der Familie? Und dann eben die Frage, sind andere vielleicht noch schlechter dran? Das kann, glaube ich, wirklich so eine soziale Abwägung sein. Mensch, so schlimm ist doch bei mir nicht. Vielleicht ist es aber auch so ein eleganter Ausweg zu sagen, ach, vielleicht brauche ich doch, gehe ich es mal nicht an, ne? Weil
lass ich anderen den Vortritt. Das ja, kennt man vielleicht, wenn man eine unangenehme Aufgabe in der Schule hat. Ja, ja, mach du zuerst, dann mache ich es nach. Nachmachen ist
genau,
dann
also ich glaube, okay. Das kann Ausdruck von beidem sein. Das kann, glaube ich, wirklich sozusagen so eine soziale Abwägung sein. Mensch, ich sehe andere, denen geht es eigentlich echt viel schlechter und die haben es vielleicht wirklich auch eher verdient. Vielleicht hängt es auch mit meiner Erkrankung zusammen, die was mit Selbstwert oder so zu tun hat. Aber vielleicht ist auch manchmal noch so ein, ja, vor mir selbst so ein gesichtswahrender Ausweg, okay, lass erstmal die anderen, denen geht's schlechter, weil ich ahne vielleicht, Therapie ist irgendwie auch, ja, ist nicht ganz easy. Es ist auch Anstrengung, es ist auch irgendwie Arbeit und es ist mühevoll und es tut zwischendurch weh. Und sich da, ja, so durchzurangeln, bis ich sage, doch, ich brauche das jetzt und ich habe es verdient, ich bin's wert, also so wertvoll bin ich, dass ich gucken kann, wo kriege ich jetzt Hilfe her.
Das sind schon so viele, glaube ich, Schritte, die Sie da ansprechen, wenn man sich selbst so versucht, in so einen Jugendlichen oder Jugendliche reinzuversetzen, erstmal zu erkennen, dass man ein Problem hat.
Ja.
Und dann sich auch noch Hilfe zu suchen. Da sind ja so viele Schritte. Ich glaube, wir haben alle schon den Satz in den Ohren und ich habe es vorhin auch schon mit Laura besprochen, dass man häufig sagt, du bist nicht schuld an dem, was dir passiert ist. Ja. Das ist eine Krankheit.
Ja.
Aber Sie haben es gerade selbst angesprochen, man muss aber trotzdem viel leisten. Also das ist schon, also so eine Therapie ist trotzdem Arbeit. Also ich bin zwar nicht schuld an der ganzen Nummer, aber genau. Jetzt sitze ich da in dem Kahn und jetzt muss ich hier rauspaddeln alleine. Ist natürlich auch eine heftige Ansage.
Ja, genau. Also und ich finde beides wichtig zu verstehen. Der erste Schritt, der ist, oder die erste Aussage ist total richtig zu sagen, keiner ist schuld an seiner psychischen Erkrankung oder seelischen Erkrankung oder wie auch immer man das nennen will. Keiner ist schuld daran. Ich kann da nichts für. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ja, das ist unantastbar richtig und gleichzeitig können mir nicht die anderen da raushelfen. Mhm. Also gleichzeitig bin ich diejenige oder derjenige, der zumindest mit irgendwie daran muss. Ja, weil also ich bin dann meines Glückes Schmied mit Unterstützung der anderen. Ich habe ja Sparringpartner, also ich habe ja Therapeutinnen oder Ärzte, die mich unterstützen. Ja, es gibt tolle Therapieverfahren, von denen wissen wir, dass die helfen. Und trotzdem muss ich arbeiten. Mir hat meine Jugendliche gesagt, ich fand das ein total schönes Bild, das mit der Therapie, das ist so wie der Motor bei einem E-Bike. Also ich muss treten, ja, aber der Motor macht es mir leichter.
Ja.
So, also es ist weiterhin anstrengend. Ja, aber ohne Motor kriege ich es gerade nicht hin. Also ich komme den Berg einfach nicht hoch. Ich muss trampeln. Also es ist kein Motorrad, was von selber fährt. Ich drücke nur auf den Knopf und es fährt. Ich muss schon noch was tun, aber ich kriege eine Unterstützung dabei. Ja, und die Unterstützung und der Motor sind die Therapeutin oder die Ärzte oder mein soziales Umfeld oder wer auch immer, die mir helfen dabei, diesen Berg hochzukommen.
Und das können wir jetzt vielleicht auch nochmal ganz klar und deutlich formulieren. Jetzt sitzt vor mir ein Professor, Doktor. Das klingt für viele erstmal schon mal einschüchternd.
Ja.
Aber jetzt mal, ist es für Sie vielleicht, also für Sie ist es aber auch nicht komisch, wenn jemand in die Ambulanz kommt oder zu Ihnen kommt und sagt, ich brauche aber Hilfe und es ist hinterher nichts. Es kann auch sein, dass Sie sagen, ja, es ist aber nichts, mach dir keine Sorgen, kannst wieder nach Hause gehen.
Das ist überhaupt nicht komisch. Also das ist ja Teil, finde ich, unserer Rolle, erstmal zu schauen, was ist denn das, was da gerade mit dir los ist, ja? Und das ist ja manchmal auch für uns als Fachleute gar nicht so leicht zu unterscheiden, was ist eine normale, wenn auch schwierige Phase in einer Entwicklung von einem Jugendlichen oder von einem Kind, wo man sagt, ja, das ist echt jetzt richtig schwierig, aber es ist trotzdem normal. Das gibt es ja, so Lebensphasen. Und es gibt andere, wo wir sagen würden, doch, jetzt haben wir dich besser kennengelernt und haben verstanden, wie bist du so geworden, wie du bist. Und wir glauben, bei dir können wir folgende Diagnose stellen und wir empfehlen dir, diesen und diesen Schritt zu tun. Und keiner von beiden war falsch bei uns. Also der, dem wir nachher weiter Therapie anbieten müssen, genauso wie diejenigen, wo wir dem Jugendlichen oder dem Kind und den Eltern sagen, wissen Sie, das ist gerade schwierig. Und vielleicht finden Sie auch jemanden, der Sie da begleitet. Aber das ist keine Erkrankung. Wir müssen keine Diagnose stellen. Es braucht keine Therapie. Das wird schon.
Und das gibt's eben auch.
Das gibt's auch. Ja. Und die sind bei uns genauso richtig, weil dafür sind wir ja da, das erstmal rauszufinden. Also das ist ja der erste Schritt bei all dem, was wir tun, ist ja, also wir nennen es Diagnosefindung, ja, oder Diagnosestellen. Das heißt ja nichts anderes als zu verstehen, was ist mit demjenigen gerade eigentlich los, mhm, und dann rauszukriegen, braucht es da Behandlung oder braucht sie nicht. Und das ist völlig okay, zu kommen und
auch wieder zu
sagen,
gehen.
Ich weiß nicht, was mit mir zu gehen sowieso, ja. Ja, und zu sagen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, und wir helfen, das zu verstehen, was los ist. Ja. Das ist der erste Schritt.
Das ist sehr schön zu hören, weil gerade die Sorge haben wir bei Alia schon gehört, dass sie beim ersten Mal, als sie hinkam, nicht wusste, was passiert mit mir. Muss ich jetzt auf jeden Fall da bleiben? Habe ich das dann noch in der Hand oder gebe ich gerade das Steuer komplett ab? Und ich glaube, das ist wichtig, das haben sie jetzt auch nochmal gesagt, es ist erstmal ein Besuch bei einem Arzt,
genau,
der eine Empfehlung gibt.
Ja, genau. Und der hoffentlich nicht vorschnell eine Empfehlung gibt, sondern erstmal mit mir sich Zeit nimmt zu verstehen, was ist eigentlich gerade mit mir los. Ja.
Was würden Sie sich wünschen, was kann besser laufen im Sinne von, wie kann man Jugendlichen und Kindern den Weg hierhin noch mehr erleichtern, wenn sie ein Problem haben, hierhin oder dahin, wo ihnen geholfen wird?
Ja, genau. Ja, ich glaube, Stigma ist ein großer Begriff, aber letztlich geht es ja darum, dass wir immer noch damit kämpfen, dass seelische Erkrankungen irgendwie stigmatisiert sind.
Das heißt, dass man Vorurteile hat.
Dass man denkt, man darf nicht drüber reden, dass es peinlich ist, vielleicht schon in der eigenen Familie, gegenüber den Freunden, vor mir selber. Ja, es hat auch was mit Selbstwert zu tun, mir einzugestehen, ich bin jetzt an einem Punkt, ich brauche irgendwie Hilfe von anderen, weil ich es gerade alleine nicht gut hinbekomme. Also, wenn Sie fragen, was muss ich tun, dann würde ich sagen, ja, wir müssen noch mehr davon erzählen und aufklären und den Leuten irgendwie Geschichten erzählen von Kindern und Jugendlichen, um deutlich zu machen, wie wird man eigentlich seelisch krank und wie kommt man da auch wieder raus. Also wir müssen aufklären, und das fängt, glaube ich, an, wir müssen Erzieherinnen fortbilden, damit die irgendwie die Kinder gut im Blick haben. Wir müssen Grundschullehrerinnen und Lehrer fortbilden, Kinderärzte. Da ist total viel passiert. Also ich glaube, wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr zu tun gehabt, und ein Aspekt da drin ist positiv, weil es kommen, glaube ich, Leute, die wären vor 10 Jahren nicht gekommen oder vor 20 Jahren. Die kommen jetzt und die Schwelle ist schon abgesenkt. Ja, also das heißt, es kommen mehr, weil sie merken, man kann über das Thema reden, aber es ist noch Luft nach oben.
Und daran arbeiten wir gerade.
Daran arbeiten wir. Deswegen machen wir den ganzen Seelenstruggle hier, weil wir erzählen wollen davon und sagen wollen, seelische Erkrankungen sind wie Erkrankungen, die einen auch sonst im Leben treffen, und die können jeden treffen und keiner ist schuld dran.
Perfekt, und genau das machen wir. Wir haben noch einen Patienten da, den Sam, und den hören wir gleich. Auf jeden Fall danke, Dr. Holtmann.
Total gerne.
Ja, erstmal, hi Sam, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dich dazu bereit erklärt hast und mit mir heute quatscht über das Thema.
Ja, gerne.
Wir haben nur für dich schon mal so als Rückkanal viel darüber gesprochen, wie so der persönliche Weg in die Therapie ist. Du bist jetzt eigentlich schon hier nicht mehr Patient, richtig?
Genau, ja.
Kannst du mir erklären oder erzählen, wann du das erste Mal hier warst und wie das dazu kam?
Das war mit dem Ende 17. Lebensjahr, Anfangs 18. Das war zur Abiturzeit. Da ging es das erste Mal los mit der Erkrankungsphase, und genau, da kam auch der erste Kontakt hier mit der LWL und der Ambulanz hier.
Wie war das damals bei dir? Dir ging es nicht gut, du hast das selbst erkannt. Wurdest du da zu dem Punkt gebracht von irgendwie, von Familie, von Freunden, von Lehrern oder so, die dir gesagt haben, ey, also bist du irgendwie krank oder geht's dir nicht gut oder hast du irgendwas auf dem Herzen? Wie kam das?
Ich sage erstmal so, es war kein genauer Zeitpunkt, es war ja ein Prozess. Und ja, bei so einem Erkrankungsbild, das ist ja kein Beinbruch, da können ja Leute nicht direkt drauf zugehen und sagen, jetzt stimmt irgendwas nicht, sondern jeder kann mal einen schlechten Tag haben, und man kann halt eben das nur aus Außenstehender erkennen, wenn man über die Person erstmal gut kennt und die über eine längere Zeit halt eben auch begleitet. Ist halt natürlich ein paar Freunden ein unterschiedliches Verhalten aufgefallen in der Schule, aber halt eben auch meine Elternzeit, das ging dann aber ja leicht los mit einer leichten Verstimmung und ging dann halt eben über Wochen hinweg zu einer ja, so bremslichen Situationen gesundheitlich, dass ich halt eben mich um das eigentliche Schule, Sport, Familie, Freunde gar nicht mehr konzentrieren konnte, sondern halt eben in ein richtiges Loch gefallen bin. Ja, das Erkrankungsbild, was ich habe, das war bereits schon in meiner Familie bekannt. Und mein Vater bzw. meine Familie hat da frühzeitig reagiert. Und ja, als es dann gar nicht mehr ging, mich dann eben auch trotz meines Bemühens, ein Abitur zu erreichen, halt eben aus der Schule rausgenommen.
Wie war das bei dir? Also dein Kontakt ging dann über die Schule oder haben deine Eltern gesagt, ja, wir gehen mit dir in die LWL-Klinik und wir gehen da in die Ambulanz, haben dann erstes Gespräch?
Der Weg war einfach folgender, dass ich nicht mehr am Unterricht teilnehmen konnte, weil es einfach gesundheitlich mir nicht mehr ging. Ja, dann wurde halt eben der Kontakt zur Notfallambulanz dann halt eben gesucht, schnellstmöglich irgendwo einen Platz finden, irgendwo andocken, dass man halt eben betreut wird. Und das haben wir dann hier erreicht über die LWL. Genau, in der Schule ist man halt einfach, ja, Vertrauenslehrer war, glaube ich, der Ansprechpartner und einfach Kontakt mit Lehrern. Ich glaube, die waren halt dann natürlich sehr umsichtig und haben dann natürlich auch viel dafür getan, dass es noch lange die Möglichkeit bestand, dass ich, wenn ich wollte, wieder im Unterricht eingegliedert werde und halt eben mein Pfad wieder aufgreifen kann, wenn es mir besser ging. Aber ansonsten war es dann halt eben der Weg von meinem Vater, von meiner Familie dann auf die Lehrkräfte zuzugehen, die Situation zu erklären und mich dann erstmal von der Schule zu befreien, damit halt weniger Stress erstmal da ist und man sich auf die, ja, Gesundheit konzentrieren kann.
Ich finde das so gesund, also dass du das auch als Gesundheit bezeichnest, finde ich schon so gut und so richtig, weil wir haben uns kurz vorher unterhalten und auch gesagt, wie viel Vorurteil und wie viel Stigmen so da schon existieren. Ne? Also gerade psychische Gesundheit, mentale Gesundheit ist immer schnell, wird schnell so abgetan. Hast du das auch erlebt? Also in deiner Familie war das Thema schon, aber im Umfeld?
Genau, im Umfeld und gerade in der Schule ist es halt ein komplett anderes Thema, wie damit umgegangen wird. Also ich war ja 17 Jahre alt noch und es haben die wenigsten dann so eine Umsicht, dass sie halt eben genau Bescheid wissen. Das sind eher eine Ohnmacht. Also ich war mit vielen Freunden dann gesprochen, die sich gar nicht vorstellen konnten oder sich nicht erklären konnten, warum gehe ich dann plötzlich zur wichtigsten Zeit aus der Schule raus oder warum verhalte ich mich so anders, dass viele Leute einfach schlicht nicht die Informationen über diese Erkrankung haben und das hat auch, glaube ich, dann zu dem Punkt nichts mit Empathie zu tun, sondern einfach, solange man das in der eigenen Familie oder im eigenen Freundeskreis noch nicht hatte und noch keine Berührungspunkte mit so einem Thema hatte, dann fällt es einem erstmal schwer, sich da einzudenken und einzufühlen.
Ja, und für dich, da du ja schon die Berührung hattest durch deine Familie, hast du dich, ich will nicht sagen, darauf gefreut, aber war das für dich ein positives Erlebnis, dann hier hinzukommen und auch ein Erstgespräch zu haben, zu merken, mir wird jetzt geholfen und es ist jetzt definiert. Jetzt weiß ich ungefähr, woran ich bin oder warum ich mich nicht gut fühle. Oder hattest du, was ich mir auch gut vorstellen können mit 17, wenn man davor steht, das ist ja auch eine heftige Nummer, hat dir das auch Angst gemacht, also dieses Wort Therapie auch alleine?
Nee, also das war erstmal, als wird jemand einen Dorn ziehen. So war das so ein Gefühl, weil es erstmal einfach ein, ja, ganz schwieriges Thema für einen selber ist. Man weiß plötzlich nicht, man war erstmal mit dem Wort depressiv dann quasi in Verbindung gebracht die ganze Zeit. Und man weiß aber, hat immer selber als Teenager oder ich zumindest, hatte da nie irgendwie ein Thema mit. Ich war, soweit ich weiß, immer fröhlich, hatte guten Freundeskreis, war sportlich aktiv und hätte mir nie denken können, dass es mir in so kurzer Zeit halt so schlecht gehen kann. Und depressiv wird dann immer in Verbindung gebracht mit, der ist traurig. Ja. Oder der hat mal einen schlechten Tag oder so. Das ist es aber halt einfach nicht gewesen für mich, sondern einfach zu sehen, dass es ein Erkrankungsbild ist und hier anzukommen und das halt eben auch mit einem Namen gesagt zu bekommen, mit einer Perspektive auch. Das war erstmal ein schönes Gefühl. Ja, zumindest gesagt bekommen, dass es besser werden kann. Und in der Zeit wusste ich halt eben nicht mal, was passiert gerade mit mir, wo geht's hin, warum passiert mir das gerade, was habe ich falsch gemacht? Und dann eben gesagt zu bekommen, das ist was heißt normal, aber es hat einfach ein bekanntes Erkrankungsbild ist, das löst dann zumindest erstmal Erleichterung aus. Ja.
Du hast gerade so ein super starkes Bild benutzt, das war so, als würde jemand einen Dorn ziehen. Und bei dir, du hast auch ganz konkret gesagt, dass es was mit einer Depression zu tun hatte. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn man das noch so weiß, noch viel größer, dass du gesagt hast, ich mache diesen Schritt zur Therapie in einer Phase, wo dich eine Depression ja auch eventuell davon abhält, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Ja, genau. Hatte ich ja gerade auch schon gesagt, da kommt es dann auch öfter zu einem Missverständnis von Leuten, die halt noch nicht Bezug dazu hatten, dass es nicht einfach nur ein Zustand von Traurigkeit ist, sondern einfach auch dazu kommen kann, dass es halt einfach kein Antrieb ist und dass es diese körperlichen Auswirkungen gibt, dass dieser psychische Zustand halt eben nicht nur auf die Psyche halt, wie gesagt, einstimmen kann, sondern einfach nur eine körperliche Komponente hat, dass die halt eben auch dich dazu bewegt, dich vielleicht abzuschotten, dich mit den Freunden rauszugehen, und das macht es halt eben in dem Zustand noch schwieriger, halt eben aktiv Hilfe zu suchen und zuzugeben, dass ich Hilfe brauche, und mit gerade mit Außenstehenden, die einem vielleicht helfen könnten, ins Gespräch zu kommen, genau.
Und auch wahrscheinlich Hilfe annehmen. Hast du einen Tipp, also das klingt so banal, hast du einen Tipp für Freunde und Angehörige, die das vielleicht wahrnehmen, also was hätte dir geholfen? Wie hätte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt dein Freund von damals gewesen wäre, wie hätte ich auf dich zugehen können?
Ich würde denen erstmal immer den Tipp geben, Außenstehende, dem man auf jeden Fall weiß, dass die Person gut mit klarkommt oder sich mit den Themen auskennt, mit ins Boot zu holen und mit anzusprechen, dass es auf jeden Fall genannt wurde, das Thema, und nicht irgendwie im luftleeren Raum steht und dann doch wieder vergessen wird oder weitergeschoben wird. Ja, das kann auf jeden Fall helfen, Leuten in einer prekären Lage halt eben die Aufmerksamkeit eben zu bringen, die sie halt benötigen, um diese Erkrankung halt irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wenn sie das selbst nicht könnten und man vielleicht als guter Freund selber nicht die Worte findet, mit ihm darüber zu sprechen, dass man sich zumindest dann auf die Suche macht nach Leuten, die das könnten. Genau. Okay.
Also versuchen, sich, selbst wenn man weggestoßen wird oder gerade in dem Moment nicht erwünscht ist, in Anführungsstrichen, vielleicht doch das jetzt nicht zu persönlich zu nehmen und eher zu suchen, wie finde ich einen Weg, dass wir auf den Weg der Hilfe kommen irgendwie.
Genau, das kann auch einfach gut und gerne mal Überforderung sein oder einfach ja mit mangelndem Antrieb zu tun haben, dass man auf, dass diese Person, die man halt ansprechen möchte, nicht auf einen selbst reagiert. Heißt aber nicht, dass das Problem weg ist, und da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man ja den Leuten hilft, und wenn man das selbst nicht kann, dass man sich auf die Suche macht und auf jeden Fall dieses Problem weitergibt.
Du hast es gerade so beiläufig gesagt, ich finde das Wahnsinn, dass du sagst, ja, du hast das Thema Schuld angesprochen, deine eigene Schuld angesprochen. Erstmal zu erkennen, dass es ein Krankheitsbild ist, dass ich mich selbst nicht dahin gelotst habe, sondern dass ich einfach krank oder eine Krankheit habe. War das für dich ein Thema? Also diese Frage, ob man selbst an dem eigenen Verhalten gerade schuld ist oder nicht, vor der Therapie?
Ja, anfänglich bestimmt hat man sich gefragt, was ist da erstmal los, was passiert? Hätte ich das irgendwie verhindern können? Aber im Nachhinein, wenn man da halt drüber nachdenkt und quasi auch das erste Mal in seinem Leben mit dieser Erkrankung dann halt eben konfrontiert wird und wenn man ja genau die Informationen und ins Gespräch kommen kann über Leute, die sich halt eben gut damit auskennen, wie es halt eben gibt hier beim LWL und in der Betreuung, die ich dann halt bekommen habe, dann kann man das halt besser einordnen und weiß dann halt eben auch, dass man selber nicht die Schuld trägt für das, was gerade passiert ist, sondern ja, dass man selber gucken kann, wie kriege ich das jetzt wieder in den Griff oder wie kann ich das angehen.
Du hast gerade was ganz Tolles noch vorher auch gesagt, dass du dich selbst informiert hast, auch viel vorher. Du hast auch versucht, zum Beispiel sowas wie so einen Podcast zu finden. Du hast Artikel gelesen, hörst auch heute noch solche Podcasts. Ist das was, wo du denkst, das kann auch helfen, also dass wir mehr darüber sprechen, dass was mehr stattfindet?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich den Weg gegangen hätte ich da halt selber keinen Bezug zu gehabt. Also das war natürlich dann auch ein Stück weit eigene Interesse. Was ist mein Erkrankungsbild? Und mir wurde auch öfter halt geraten, dass man sein eigener Experte werden soll über die Erkrankung, die man halt eben hat. Ja, ein Stück weit Interesse für die anderen Themen oder halt Bezugspunkte zu anderen Erkrankungsbildern, die kommen halt eben so nebenbei. Ja, ich finde es halt eben wichtig und ist auf jeden Fall in der Gesellschaft halt einfach ein viel zu großes Tabuthema und es wird auch viel zu wenig drüber gesprochen. Und ja, das fand ich schade, und ja, muss ich ehrlich so sagen.
Umso schöner, dass du das hier gerade änderst und wirklich deine Erfahrung mit uns teilst. Ich habe noch eine Frage. Was glaubst du, was könnte so in der Erkennung oder in der Hilfestellung bei so psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen besser laufen? Brauchen wir mehr Lehrer oder ist an den Schulen, ist man da schon gut aufgestellt? Brauchen wir also nicht mehr Lehrer, sondern an den Schulen Bezugspersonen oder bessere Hilfsangebote? Muss die Social-Media-Aktivität mehr werden?
Ja, das sind auf jeden Fall alles Möglichkeiten, die man halt eben nutzen könnte, um halt einfach eine breitere Masse dafür zu schulen, halt eben psychische Erkrankungsbilder möglicherweise zu erkennen oder zumindest zu erkennen, dass plötzlich Leute, mit denen man viel Kontakt hat, halt sich anders verhalten, sich vielleicht zurückziehen. Wenn mehr Leute halt eben ein Wissen ansammeln über solche Erkrankungsbilder, dann wäre es halt eben ja eine bessere Möglichkeit, halt schnell darauf zuzugreifen oder den Leuten halt Hilfe zuzukommen lassen. Also wenn ich auf meine Schulzeit zurückdenke, hätte man auch schon eher darauf reagieren können. Und dass man halt Leute, die halt auf viel Stress reagieren und plötzlich eine andere Verhaltensweise zeigen, halt eher vermitteln können. Und das ging halt meistens aus der Seite von Familie oder in Gesprächen zwischen Freunden. Aber dass Leute darauf aufmerksam werden, da braucht man halt einfach offenere und transparentere Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche, meiner Meinung nach.
Also eher einmal zu viel, lieber einmal zu viel ansprechen als einmal zu wenig.
Ja, also umso mehr darüber gesprochen wird, umso mehr Möglichkeiten man hat, das halt anzusprechen oder vielleicht auch nicht selber auf Leute zuzugehen, sondern halt einfach, wenn Freunde oder Verwandte halt eben merken, die Person verhält sich anders, die Möglichkeit bekommen, halt eben das zu melden. Ja.
Sam, ich danke dir, dass du das alles mit uns geteilt hast und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ja, vielen lieben Dank.
Es ist wirklich unglaublich, finde ich. Wir haben zwei so unterschiedliche Menschen hier mit so unterschiedlichen Erkrankungen. Vielleicht fragt ihr euch auch, ja, wir haben über die Erkrankung gar nicht so intensiv gesprochen. Eigentlich ging es darum ja gar nicht. Wir haben ja viel mehr darüber gesprochen, wie ist eigentlich der Weg in die Therapie? Und ich finde, die beiden haben das so unglaublich deutlich gemacht, wie unterschiedlich der Weg zwar in die Therapie sein kann, aber wie viel Hilfe und wie viel Freiheit sie davon zurückbekommen haben. Und mich hat das wirklich umgehauen, dass die beiden zwar aus ganz anderen Ecken und ganz anderen sozialen Gebilden kommen, aber irgendwie gleich erfreut über die Therapie sprechen.
Ja, genau. Und ich denke da immer so ein bisschen an das Bild von einem Puzzle. Also ich finde, so eine psychische Erkrankung ist ja bei jedem anders und besteht bei jedem aus so ganz einzelnen Puzzleteilen, die in die Erkrankung führen. Und genauso ist das ja auch bei der Therapie, die ja auch bei beiden sicherlich sehr unterschiedlich war, wo man dann eben auch wieder ganz unterschiedliche Puzzleteile finden kann, die da wieder raushelfen. Das zeigt einfach nochmal, wie unterschiedlich Menschen auch sind.
Ja, und jede Geschichte ist zwar anders, aber genau gleich wichtig. Also das ist ja, glaube ich, rübergekommen. Das haben beide gesagt, das hat Professor Dr. Holtmann gesagt, das hast du gesagt. Lieber einmal zu viel Hilfe holen als zu wenig. Und niemand guckt einen komisch an, wenn man hinterher auch rausgeht und feststellt, hey, ich brauche vielleicht gar keine Therapie. Gut, dass wir das festgestellt haben. Also sehr gut, wenn ihr überlegt, ihr wollt noch mehr darüber erfahren. Wir werden natürlich nochmal einen Deep Dive machen. Das heißt, wir gehen noch mehr in dieses Thema psychische Erkrankungen rein. Es wird da um die Frage gehen, wie entstehen psychische Erkrankungen und ab welchem Punkt sollte ich mir vielleicht wirklich mal Hilfe holen. Da gehen wir nochmal genauer im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Holtmann ein und alles andere, alle Links werdet ihr auch finden. Wie kriegt ihr Hilfe, wo kriegt ihr Hilfe, packen wir euch natürlich alles in die Shownotes.
Genau, und wenn heute eins klar geworden ist, dann wenn es euch nach dem Hören von der Folge nicht gut geht, sucht euch Hilfe, sprecht mit jemandem darüber.
Danke dir, Laura. Es hat richtig Spaß gemacht und war richtig, richtig cool.
Ja, danke auch dir, Kai. Ich fand es auch total toll und es hat richtig viel Spaß gemacht und wir hatten richtig tolle Gäste heute.